Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Das Grand Hotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main schließt, eines der bekanntesten Messehotels in Deutschland. Dass Corona den Hotels zu schaffen macht, ist klar.
Aber wenn natürlich ein Prestige-Hotel eins der besten Häuser vor Ort schließt, ist das natürlich mehr als traurig. Also wir waren alle geschockt über diese Nachricht.
Kerstin Junghans vom Hotelverband und wir fragen in dieser Sendung nach der Lage und der Zukunft der Messehotels, ebenso wie nach der Fitnessbranche. Heute startet die Messe FIBO digital. Zuerst aber zu Bayer. Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern hat gestern Abend ein Sparprogramm angekündigt und schließt dabei auch einen weiteren Abbau von Arbeitsplätzen nicht aus. Wir schalten nach Frankfurt in den Börsensaal zu unserem Reporter Konrad Busen. Herr Busen, was hat Bayer vor?
Bayer will ab dem Jahr 2024 jährlich 1,5 Milliarden Euro mehr einsparen, als bisher sowieso schon geplant ist. Das könne auch zu weiteren Stellenstreichungen führen, wobei Bayer hier noch keine konkreten Zahlen nennt. Überhaupt sei es so, sagt Bayer, dass die Details der Einsparungen derzeit erarbeitet würden und sich noch in einem frühen Stadium befinden. Die Gewinnziele für dieses Jahr hat Bayer bekräftigt. Die waren im August zuletzt gesenkt worden. Für nächstes Jahr allerdings erwartet Bayer nun einen Gewinnrückgang. Das ist also auch eine klassische Gewinnwarnung.
Darauf müsste eigentlich die Aktie reagiert haben.
Und zwar sehr negativ. Bayer-Aktien minus 10,5% im Moment. Der Preis 47,75 Euro.
Kann man natürlich fragen, wie überraschend kommt diese Ankündigung dieser mögliche Stellenabbau und ist der auch Corona geschuldet?
Ja, das ist natürlich Stoff für Spekulation jetzt an der Börse. Ich habe kurz vor unserer Sendung Oliver Roth gefragt, Chef Aktienhändler hier in Frankfurt beim Bankhaus Otto Seidler. Was hält er davon, wenn Bayer-Chef Werner Baumann sagt, die Corona-Pandemie hätte Auswirkungen im Agrargeschäft, die tiefgreifender seien als zunächst erwartet?
In der Tat glaube ich, dass hier das Thema Corona, wenn überhaupt, dann nur als Vorwand genutzt wird. Wir haben ja schon seit vielen Jahren gesagt, dass die Übernahme von Monsanto zumindest aus deutscher Sicht kritisch zu beäugen ist. Nicht nur auch wegen dem Leumund, den Monsanto natürlich aufgrund ihrer Vergangenheit auch hatte. Und der Kaufpreis extremst hoch war, was auch jeder Experte so attestiert hat. Trotzdem war Bayer nicht aufzuhalten, hatte über Jahre jetzt doch deutliche Probleme, auch gerade aufgrund der Klagewelle. Und jetzt kommt eben diese Abschreibung. Ich glaube, da hat man das Momentum genutzt, um zu sagen, Corona, Corona, Corona zu rufen und eben die Abschreibung auf Monsanto jetzt vorzunehmen, weil man eben einfach viel zu teuer das Unternehmen eingekauft hatte.
Diese Übernahme von Monsanto hat damals 60 Milliarden Euro gekostet. Heißt das, sozusagen um diesen hohen Preis zu rechtfertigen, musste Werner Baumann, der Bayer-Chef, auch eigentlich immer viel zu optimistische Planungen in die Bücher schreiben, viel zu sehr sagen, oh, der Markt, der läuft super und wir laufen noch besser. Und das klappt jetzt nicht mehr?
Exakt. Herr Baumann war natürlich massiv unter Druck, als er damals Monsanto für diesen enormen Preis gekauft hat. Ein Unternehmen, das durchaus eine marktbeherrschende Stellung hat, aber eben auch einen wahnsinnig schlechten Leumund und Reputation hatte, während Bayer eigentlich everybody's darling war. Und Herr Baumann wurde mit seinem Management nie müde zu sagen, wie er dahinter steht, wie sicher er ist, dass das richtige Geschäftsmodell ist. Und jetzt, einige Jahre später, muss man doch sagen, auch wenn man sich den Aktienkurs anguckt, dass dem eben überhaupt nicht so ist, dass die Zahlen eben nicht stimmen und dass die Börsenbewertung eben auch nicht mit Monsanto nur ansatzweise den hohen Erwartungen, die er an erster Stelle bei den Anlegern auch gefördert hat, nur ansatzweise entsprochen hat.
Vor zwei Jahren hat Bayer beschlossen, 12.000 Arbeitsplätze abzubauen. Derzeit arbeiten etwas mehr als 100.000 Menschen für Bayer. Jetzt heißt es, ein weiterer Stellenabbau sei möglich. Wenn wir tatsächlich unterstellen, dass diese ganzen Planungen alle viel zu optimistisch waren, dann müssten doch auch die jetzt in Aussicht gestellten
Wagen, Stellenstreichungen schon längst in der Schublade liegen.
In der Tat ist davon auszugehen, dass man sehr wohl auch, was die Personalplanung angeht und die Ausgaben auf dieser Seite angeht, schon die Pläne in der Schublade hat und sie halt jetzt rausholt, weil es natürlich alles zusammenpasst. Das muss ja, wenn es nicht ganz so gut läuft, wie man erhofft und auch wie man versprochen hat, muss man ja auch dann Plan B in der Tasche haben. Und ich glaube, so smart ist das Management schon zu wissen, dass wenn die Wahrheit an den Tag kommt, dass man dann natürlich dann auch Plan B spielen muss. Und das ist in dem Fall jetzt etwas zynisch formuliert, dann die Einsparung gerade dann auch über Mitarbeiter.
Aber so richtig überzeugend ist es ja nicht. Die Aktie stürzt ja heute ab.
Die Aktie stürzt ab heute, das ist korrekt. Und da ist der Anleger doch auf dem falschen Fuß erwischt worden. Denn man hat dann doch gerade auch aufgrund der immer wiederkehrenden, positiven, optimistischen Beschreibung des Managements dann jetzt letztendlich gehofft, dass man über den Berg war. Und siehe da, hinter dem Berg ist der nächste Berg. Und damit hatten die Anleger an der Stelle eben nicht gerechnet.
Sagt Oliver Roth, Chefaktienhändler beim Bankhaus Otto Seidler.
Ja, Herr Busen, dann schauen wir auf den Gesamtmarkt. Wie sieht's aus? Ist die Präsidentschaftswahl, das Duell in den USA, das hatte ja gestern die Märkte bewegt, jetzt abgehakt?
Nein, überhaupt nicht. Und zwar nicht nur, weil zu befürchten ist, dass die Wahl in den USA sehr schwierig wird, vielleicht sogar bürgerkriegsähnliche Zustände vorstellbar sind. Amerika scheint auch zu vergessen, wie es der Wirtschaft geht. Bei dem ganzen Wahlkampf, dem Streit um die Richterneubesetzung, da treten konkrete Hilfen für die Wirtschaft konkret in den Hintergrund. Die Folge ist, dass etwa die Fluggesellschaften jetzt mit dem Abbau von Zehntausenden Stellen beginnen, weil sie keine Perspektive auf irgendwelche neuen Hilfen haben. Für den Aktienhandel hier in Frankfurt heißt das, dass er wieder sehr zuckelig und wackelig läuft. Immerhin steht der DAX im Moment einen Tick höher als gestern Abend, 0,2% höher, bei 12.788 Punkten.
In Tokio wird wegen einer technischen Panne nicht gehandelt. Für eine Weltleitbörse schon etwas ungewöhnlich, oder?
Absolut ungewöhnlich, dass da der Handel für einen ganzen Tag lang ausgesetzt wird wegen Computerproblemen. Für Börsenbetreiber ist die IT ja sozusagen das Kerngeschäft. Jetzt wird natürlich spannend rauszufinden, was steckte da in Tokio dahinter? War das vielleicht ein Cyberangriff?
Dann binden wir noch ab mit dem Euro und dem Goldpreis und dem Anleihemarkt.
Der Eurokurs heute ein bisschen höher als gestern um diese Tageszeit, aktuell bei einem Dollar 17,41. Beim Gold, da steigt der Kurs weiter, die Unze Feingold bei 1.896,56 $. Das ist 13,16 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit. In Euro gerechnet kostet die Unze Feingold im Moment 1.614,95 $. Und am Anleihemarkt überwogen die Verkäufe heute. Die Bundesbank hat die Umlaufrendite mit minus 0,52% berechnet.
Herr Busen, vielen Dank. Und Sie können weiter zuhören, denn wir bleiben in Frankfurt am Main. Das Grand Hotel Hessischer Hof direkt am Messegelände ist eine Institution. Mit der legendären Jimmy's Bar war der Hessische Hof bei den großen Präsenzmessen in Frankfurt stets ein wichtiger Treffpunkt. Zum Beispiel bei der Frankfurter Buchmesse. Nun schließt es, weil wegen der Corona-Krise kaum noch Veranstaltungen auf dem Messegelände stattfinden. Wie steht es um die Zukunft der Messehotels? Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau ist für uns dieser Frage nachgegangen.
Dass wir mit Insolvenzen und Betriebsschließungen rechnen müssen, war zu erwarten. Das wissen wir auch alle.
Kerstin Junghans, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Hessen, kurz DEHOGA.
Aber wenn natürlich ein Prestige-Hotel eins der besten Häuser vor Ort schließt, ist das natürlich mehr als traurig. Also wir waren alle geschockt über diese Nachricht.
Kerstin Junghans spricht über die Schließung des Hotels Hessischer Hof in Frankfurt am Main. Das Grand Hotel war nicht zuletzt für die alljährliche Buchmesse im Oktober ein wichtiger Treffpunkt. Doch die Messe findet dieses Jahr nur virtuell statt. Die vielen tausend internationalen Gäste bleiben aus. Die Schließung des Hessischen Hofes direkt gegenüber dem Messegelände in Frankfurt am Main ist für die Branche ein düsteres Symbol für die Tatsache, dass in absehbarer Zeit in der Messestadt am Main die Türen der größten Messehallen coronabedingt weiterhin geschlossen bleiben. Kerstin Junghans.
Im Moment tut sich leider nicht viel und die Problematik ist natürlich das Signal oder die Information der Messe, die wir vor ein paar Tagen bekommen haben, dass die erste wirkliche Präsenzmesse wieder im Frühjahr oder späten Frühjahr des Jahres 2021 stattfinden wird, ist natürlich kein gutes Signal für die Frankfurter Hotellerie.
Oliver Schwebel ist der Chef der kommunalen Frankfurter Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Er beschreibt den Rückgang des Messe- und Kongressgeschäfts in der alten Messestadt am Main mit nüchternen Zahlen.
Ja, uns fehlen in der Tat an Touristen und Messegeschäftsgästen über 100.000 in der Stadt am Tag. Wir sind ja eigentlich auch Kongresshauptstadt, also wir haben über 2.000 Kongresse in der Stadt. Das heißt 3 am Tag, die größtenteils jetzt aktuell nicht stattfinden. Und das sind schon viele Häuser, die in der Buchung aktuell bei 30-40% Belegung sind. Manche sind auch schon wieder bei 50-60, aber im Regelfall deutlich unter den Buchungsraten, die wir vorher hatten. Und natürlich fehlt dann auch ein Stück weit die Internationalität, weil viele der internationalen Firmen und auch internationale Kongresse natürlich nicht im Lande stattfinden, weil die Menschen gar nicht anreisen.
Der Rückgang der Hotelbuchungen hängt in Frankfurt am Main unmittelbar mit der drastischen Reduktion der Starts und Landungen am größten deutschen Flughafen im Südwesten der Stadt zusammen. Darunter leiden nicht nur Frankfurter Hotels massiv, sondern auch viele Unterkünfte im Umland. Etwa in der berühmten Drosselgasse im Weinort Rüdesheim am Rhein, in die in Nicht-Corona-Zeiten auch Geschäftsreisende von Frankfurt am Main aus gerne einen Abstecher machen. Jürgen Kunze, Gastronom und Sprecher der Werbegemeinschaft Drosselgasse.
Die Tourismusbranche, die ist noch im Lockdown, so kann man es sagen, also Busse und sowas. Und vor allen Dingen das globale Geschäft ist ja komplett weggebrochen. Wie auch die Hotels in Frankfurt, Hamburg, München, die da auch damit hadern.
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Hessen rechnet in Zukunft nach der Insolvenz des Hessischen Hofes an der Mainzer Messe mit weiteren Insolvenzen. Verbandsgeschäftsführerin Kerstin Junghans.
Man muss natürlich in der Situation berücksichtigen, dass wir ja im Moment noch bis Ende des Jahres die Pflicht zur Anmeldung von Insolvenzen quasi noch ausgesetzt ist. Und wir befürchten, dass gerade in diesem Bereich eben auch Betriebe noch nicht tätig geworden sind, weil sie noch hoffen, weil sie davon ausgehen, dass hier quasi noch etwas passiert. Aber wir befürchten, dass Anfang des Jahres dann tatsächlich auch eine Insolvenzwelle auf uns zukommt.
Der Hotel- und Gaststättenverband stellt fest, dass die Hotels auf dem Land das Ausbleiben internationaler Gäste zurzeit ein wenig damit kompensieren können, dass Deutsche dort absteigen, die vor Corona als Touristen eher ins Ausland gereist wären. Doch die Stadthotels profitieren von diesen neuen Gästen deutlich weniger, so Kerstin Junghans.
Hier haben wir natürlich die Großhotellerie und die ist einfach auf internationales Publikum, auf Geschäftsreisende angewiesen. Und solange es diese internationalen Reiserestriktionen gibt, ist die Situation in den Städten total schwierig.
Kerstin Junghans von der DEHOGA im Beitrag von Ludger Fittger. Und wir fahren von Frankfurt den Rhein hoch nach Köln. Erst war sie ganz abgesagt, dann als reine Fachbesuchermesse geplant. Nun findet sie komplett digital statt, die Fitnessmesse. FIBU tut sich Corona-bedingt etwas schwer dieses Jahr und mit ihr die gesamte Fitnessbranche. Denn auch viele Sportcenter und Fitnessstudios mussten wegen Corona vorübergehend schließen. Wie gut Aerobic-Kurse und Muckibuden das Krisenjahr überstanden haben und welche Trends die Corona-Krise hervorgebracht hat. Jerome Busch weiß das.
Wo sonst tausende Sportbegeisterte die neuesten Fitnesstrends testen, gemeinsam schwitzen und sich Aussteller mit zukünftigen Kunden am Messestand unterhalten, heißt es dieses Jahr Kopfhörer aufsetzen, Mikro anschalten und dem Livestream folgen. Die Fitness- und Sportmesse FIBO findet dieses Jahr komplett digital statt. Mehrere Direktübertragungen mit den Großen der Branche und viele kleine Videochats zwischen Ausstellern und Kunden sollen die Messe vor Ort ersetzen. Noch bis Mitte Juli war geplant, zumindest den Fachbesucherteil der Messe vor Ort stattfinden zu lassen. Dann allerdings sei man umgeschwenkt, sagt FIBO-Chefin Silke Frank.
Das ist zum einen natürlich die grundsätzliche Situation, die wir nicht nur europaweit, sondern weltweit auch haben. Es bestehen Reiserestriktionen, aber auch unsere gesamte Branche ist mit sehr vielen Themen im Moment beschäftigt oder war auch zu dem Zeitpunkt noch viel massiver mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt, sodass wir gesagt haben, eigentlich macht es im Moment keinen Sinn, diese Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchzuführen.
In Corona-Zeiten waren viele Sport- und Fitnessunternehmen damit beschäftigt, ihr eigenes Geschäft durch die Krise zu bringen. Einen aufwendigen Messestand zu planen, das kam für viele nicht in Frage. Auch deswegen habe man sich dann für die simplere, digitale Variante entschieden, sagt Frank. Doch auch hier muss sie Überzeugungsarbeit leisten. Statt der rund 1000 Aussteller aus dem letzten Jahr kommen dieses Jahr nur noch etwa 100 Aussteller zur digitalen FIBO. Wenig Zeit für Messen in Corona. Das kann Birgit Schwarze, Präsidentin des Arbeitgeberverbandes der Fitnesswirtschaft DSSV, nur bestätigen. Viele Sportcenter und Fitnessstudios müssen sich in der Krisenzeit verstärkt um ihre Kunden bemühen.
Insgesamt kann man natürlich sagen, dass sich alle Unternehmer in Deutschland jetzt sehr intensiv um ihre Kunden kümmern. Durch die Hygieneauflagen und die Abstandsregelungen haben wir ja auch einen erhöhten Personalbedarf in den Betrieben. Wir wollen ja garantieren, dass sich alles weiter zum Positiven entwickelt. Insofern muss ich mich jetzt sehr stark um meine Kunden kümmern.
Vor allem Fitnessstudios haben durch die Krise stark gelitten. Im Lockdown mussten die Studios deutschlandweit schließen und haben massiv Kunden verloren. Allein im April verzeichneten die Betriebe 91% weniger Neuverträge gegenüber dem Vorjahresmonat, zeigt eine Analyse des Hamburger Softwareunternehmens Sport Alliance. Die Kündigungen nahmen im Zeitraum der Schließungen um etwa 14% gegenüber 2019 zu. Zudem fehlten Zusatzeinnahmen durch Getränke und Wellnessangebote. So sei ein enormer finanzieller Schaden entstanden, den es nun aufzuholen gilt, sagt Birgit Schwarze.
Wir haben eine Faustformel, die eigentlich grundsätzlich für jedes Bundesland und für jede Anlage gilt. Wir sagen, jeder Monat des kompletten Lockdowns kostet den Studiobetreiber etwa ein Jahr, um diesen Schaden wieder gut zu machen.
Das heißt, wirtschaftlich wäre für viele Sportcenter die Krise frühestens Ende 2022 überwunden. Einige Sportunternehmen versuchen deswegen, während der Krise verstärkt auf digitale Lösungen zu setzen. Etwa mit Hometraining, zu Hause auf dem Teppich mit dem Fitnesstrainer auf dem Bildschirm. Auf der Fitnessmesse FIBO ist die Digitalisierung daher ein Trendthema.
Gerade in der Zeit des Shutdowns war es natürlich sehr wichtig, digitale Trainingspläne zur Verfügung zu stellen. Jetzt aber auch im Nachgang beispielsweise eine Besucherregistrierung durchführen zu können, um zu sehen, wie viele Mitglieder habe ich gerade im Studio. Ist es voll oder nicht? Lohnt sich die Anreise zum Studio, wenn ich vielleicht nicht rein kann, weil natürlich die Zahl der Trainierenden im Moment noch begrenzt ist.
Birgit Schwarze vom Fachverband DSSV warnt allerdings davor, digitales Training als Ersatz zu begreifen. Online-Training sehe auf dem Bildschirm zwar schön aus, viele ältere Sporttreibende kämen damit aber nicht immer zurecht.
Was ein gut durchtrainierter 20-Jähriger auf dem Bildschirm vorführt, kann ich mit Mitte 40 nicht unbedingt zu Hause auf dem Teppich nachmachen. Ein gut geführtes und gut betreutes Training ist online nicht zu erreichen.
Bei der FIBO ist die Digitalisierung indes nicht mehr wegzudenken. 2021 soll die Messe zwar wieder ganz analog stattfinden, legt sich FIBO-Chefin Silke Frank fest. Aber ein Online-Auftritt sei auch im nächsten Jahr wieder fest eingeplant.
Jerome Busch aus Köln und Frankfurt, Köln. Tja, der größte Ballungsraum der Welt, das ist die Metropolregion Tokio mit 38,5 Millionen Menschen. Wie ein schwarzes Loch saugt sie Firmen und Bevölkerung des ganzen Landes auf. Bis jetzt war das so, bis zur Corona-Pandemie. Mit einer derart großen Dichte war in der Stadt schwer Abstand zu halten. Auf einmal wurde das Homeoffice immer attraktiver und das kann ja überall stehen. Also entstand der Trend weg von Tokio. Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist die Zahl der Wegziehenden höher als die der Zuziehenden. Lena Bodewein.
Tokio, dicht und voll und faszinierend. Die wuselnden Menschenmengen an der riesigen Shibuya-Kreuzung mitten in der Stadt sind nur ein Ausdruck dafür, dass hier der größte Ballungsraum der Welt ist. Mit einer Dichte von 15.428 Menschen pro Quadratkilometer. Nichts, was in Corona-Zeiten wirklich gesund wäre. Abstand halten ist schwer. Japan hat bisher 83.000 Covid-19-Fälle. Knapp ein Drittel davon findet sich in Tokio. Immer mehr Menschen beginnen nun wegen Corona über eine Auswanderung nachzudenken. Oder sie denken schon seit einiger Zeit darüber nach, aber setzen es nun in die Tat um. Yoko Moriue ist Beraterin in einem Zentrum, das Tokioter besuchen, die aufs Land ziehen möchten. Verschiedene Berater informieren über verschiedene Präfekturen. Moriue über Hiroshima. Die Zahl der Umzugswilligen hat sich beinahe verdoppelt, auch durch die Möglichkeit der Heimarbeit. Nun, da man aus der Ferne arbeiten kann, ziehen manche nach Hiroshima, indem sie ihre Arbeit, die sie in Tokio hatten, direkt mitnehmen und dort weiterführen. Die japanische Regierung fördert Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause ermöglichen. Auch die Stadt Tokio zahlt Firmen, die das Homeoffice-System eingeführt haben, bis zu umgerechnet 192.000 Euro an Subventionen. Rund 60% der Firmen in Tokio haben diese Möglichkeit ergriffen. Die Folge? In den notorisch überfüllten U-Bahnen ist ein Drittel weniger Passagiere unterwegs und viele ziehen ganz weg. In Tokio herrscht eine hektische Stimmung. Ich würde gerne irgendwo hingehen, wo es entspannter ist, sagt die freiberufliche Börsenhändlerin Maho. In dem Beratungszentrum hat sie sich über mehrere Orte informiert, an die sie ziehen könnte. Entschieden hat sie sich noch nicht. Akiko schon. Die 31-Jährige möchte nach Kobe gehen. Ich bin schon lange in Tokio, aber ich habe nie ein Gefühl der Verbundenheit mit der Stadt bekommen. Von Kobe, weiter im Südwesten des Landes gelegen, erhofft sie sich ein stärkeres Heimatgefühl. Ich möchte am Wochenende und an den Feiertagen in die Berge fahren, am Strand spazieren gehen und in der Stadt herumlaufen, sodass ich schöne und erholsame Zeiten verbringen kann. Diese Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in vielen Großstädten weltweit zu beobachten. Das Arbeiten von zu Hause lässt U-Bahnen und Bürohochhäuser leer werden. Neue Möglichkeiten tun sich auf, wie unsere Städte in Zukunft aussehen werden.
Vor 20, 30 Jahren wurde schon einmal von Westlern gesagt, dass Japaner in Tokio wie in einem Kaninchenstall zusammengepfercht leben,
sagt Hiroshi Takahashi, der das Umziehberatungszentrum leitet. Das schwarze Loch Tokio, das Bevölkerung und Firmen des ganzen Landes aufsaugt, lässt an Kraft nach.
Die Corona-Krise bringt die Menschen jetzt zum Nachdenken, dass sie besser die überfüllte Stadt Tokio verlassen und lieber ein menschliches Leben in einem größeren Haus in der Nähe von Natur führen. Durch Corona könnte sich für Japan eine neue Renaissance am Horizont abzeichnen.
Dann hören sie das Zwitschern echter Vögel und nicht nur das der Ampeln im dichten Verkehr.
Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Thema ist zunächst die TV-Debatte zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden.
Mit Blick auf die Wirtschaftskrise in den USA, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das Publikum durfte erwarten, dass die Kandidaten für das Präsidentenamt die erste Fernsehdebatte dafür nutzen würden, um eine Wachstumsstrategie zu präsentieren. Eine Aufklärung in dieser wichtigen Frage war aber nicht erkennbar in der Debatte, die von Lügen, Beleidigungen, Aggressivität, Disziplinlosigkeit und der Verweigerung geprägt war, einen Austausch der Argumente zu ermöglichen. Das ist bedauerlich. Die wirtschaftliche Entwicklung bleibt für die Amerikaner das wichtigste Anliegen bei der Wahl, vor der Gesundheitspolitik und der Besetzung des höchsten Gerichts, des Supreme Court. Das Handelsblatt ergänzt: Trumps Prinzip der Destruktion, das er auch gegenüber internationalen Partnern anwendet, stellt diesen Wahlkampf vor historische Herausforderungen. Denn die früher bewährten Rituale der Politik funktionieren nicht mehr, wenn ein Präsident über sämtliche Regeln des Anstands hinwegwalzt. Eine TV-Debatte ist keine Debatte, wenn einer der Protagonisten nicht debattieren will und kann. Die Süddeutsche Zeitung blickt auf die neuen Arbeitsmarktzahlen und nennt sie eine sehr gute Nachricht. Die Erholung der Wirtschaft erreicht die Jobs. Die Arbeitslosigkeit sinkt erstmals seit Corona. Mancher mag dies gar nicht so hochachten oder vielleicht nicht glauben, aber in Wahrheit ist es eine Sensation. Die Wirtschaft bricht wegen der Pandemie überall auf der Welt ein. Geschäfte bleiben zu, Lieferketten reißen, Exportpläne platzen. Deutschland gelingt es trotzdem, Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden. Ganz anders als vielen anderen Staaten. Und der Wiesbadener Kurier glaubt, nach dem Ende des Insolvenzverfahrens bei Galeria Karstadt Kaufhof ist der Neustart für den Warenhauskonzern die letzte Chance zum Überleben. Immerhin kann die Kaufhauskette ohne die erdrückende Last von milliardenschweren Schulden in den Kampf um die Kunden gehen. Die Konkurrenten vor Ort haben diesen Vorteil nicht. Für sie wird der Herbst zur Bewährungsprobe. Die in der Corona-Krise aufgelaufenen Schulden drohen viele Einzelhändler zu ersticken, wenn die Geschäfte nicht deutlich anziehen.
Die Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute. Ein Thema in der Sendung: die Maskenpflicht in München.